Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Strippenzieher und Tarifdschungel. Das ist der Podcast von Teltarif.de. Hallo Henning.
Hallo Markus.
Du hast dir schon seit ein paar Tagen ein Produkt bei dir zu Hause anschauen können, das die Telekom seit Monatsbeginn ganz offiziell vermarktet.
Richtig, ich habe eine etwas kuriose Situation. Ich wohne in einem kleinen Ort im Odenwald, wo die Telekom aus dem Hauptquartal herausgeworfen wurde, weil die Entega, der Stromversorger, der auch Telefon und Internet anbietet, Vectoring machen wollte. Und bei Vectoring kann es nur einen geben. Also musste die Telekom allen Leuten mit DSL 50 oder DSL 100 kündigen. Die Leute haben das nicht begriffen, weil die Untiefen des deutschen Regulierungsrechts kennen die nicht. Und dann kam ein Flugzettel in den Briefkasten, da hieß es, nehmen Sie Telekom Hybrid. Und dann habe ich da die Hotline angerufen und gesagt, wie sieht es aus? Hat er gesagt, können Sie machen.
Du bist ja jetzt schon länger Hybridkunde, bisher mit dem LTE als Zusatz zum DSL-Anschluss. Wie lief das? Wie läuft das?
Muss man den Leuten kurz erklären. Ich habe also jetzt einen DSL-Anschluss mit maximal 16.000. Der Connect ist bei 21.000 und die maximale Downloadrate ist bei 17.000 und ein paar Zanakte. Und dann ist Schluss. Und der Router nun hat ein von der Telekom patentiertes Verfahren. Da kommt eine SIM-Karte rein. Und diese SIM-Karte hat einen LTE-Empfänger und der LTE-Empfänger wird dann mit dem DSL aus dem Festen zusammengeleimt. Und dadurch kann die Geschwindigkeit erhöht werden auf Werte zwischen 50 und 70, manchmal sogar 100 Megabit pro Sekunde im Download. Und man braucht dazu einen speziellen Router von der Telekom. Den gibt es auf dem freien Markt nicht. Die ersten Geräte waren von Huawei geschrieben. Und das aktuelle Modell, was das kann, ist der SpeedPort Pro Plus, der von der Firma Sagemcom gebaut wird.
Das ist ja auch spannend. Für das neue Hybridmodell mit 5G braucht man einen anderen Router als für das Hybridmodell mit 4G.
Das ist richtig. Vielleicht noch ganz kurz. Das Schöne an dem LTE-Hybrid ist das, wenn mal das Festnetz ausfällt. Und das ist bei mir mehrfach passiert, weil vor der Haustüre vor 30 Jahren beim Aufgraben einer Wasserleitung hat ein Mann mit dem Spaten die Telefonleitung erwischt und ganz schnell zugeschüttet, dass es ja keiner sieht. Und dann ist bei mir öfters das Festnetz ausgefallen. Aber der Router kriegt das auf die Reihe. Der schaltet dann einfach auf LTE um oder beziehungsweise das Festnetz ab. Und dann kann man da noch weiter telefonieren und surfen. Das ist natürlich schon eine feine Geschichte, gerade heutzutage, wo Resilienz und Ausfallrisiken ja abgefangen werden sollen.
Das heißt, das funktioniert nicht nur für den mobilen, in dem Sinn sogar theoretisch Festnetz-Internet, der zwar mobil realisiert wird, aber trotzdem offiziell als Festnetz ja gilt, sondern auch tatsächlich für die Telefonie. Was ist ja anders als zum Beispiel das neue Festnetzersatzprodukt von 1&1, das ja tatsächlich nur für den Internetzugang zuständig ist.
Ja, weil die Leute denken, dass man zu Hause nicht mehr telefonieren will und ein Handy hat oder vielleicht man sich mit VoIP auskennt und dann einen VoIP-Provider draufpappt. Das kann man natürlich tun, aber klar, das ist für die einfacher.
Seit wann hast du denn jetzt den LTE-Hybrid?
Schon einige Jahre. Angefangen hast mit dem SpeedPort Hybrid und dann kam irgendwann der SpeedPort Pro, dann der Pro Plus und damit funktioniert es eigentlich ganz gut. Der Fehler in der Festnetzleitung wurde inzwischen auch gefunden. Deswegen klappt das jetzt auch sehr schön. Am Anfang hat der SpeedPort Pro allerdings die Neigung gehabt, öfters mal völlig aus heiterem Himmel abzustürzen. Und dann musste man unter Umständen jede Menge Kontrollen und Einstellungen nachchecken, weil der SpeedPort Pro ja auch gleichzeitig die Homebase für Magenta Smart Home ist. Aber inzwischen läuft es eigentlich ganz gut. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, diesen 5G-Hybrid-Versuch mitzumachen. Bei dem 5G-Hybrid-Versuch passiert Folgendes. Der Mobilfunkempfänger ist nicht im Router im Zimmer. Das sollte man vielleicht noch erwähnen.
Beim LTE ist das aber schon so. Bei LTE.
Ja, im Zimmer. Der ist im Zimmer und es gab bei dem Huawei-Gerät gab es Antennenbuchsen. Da hätte man Außenantennen anschließen können, wenn die Empfangslage nicht so toll ist. Bei dem SpeedPort Pro Plus geht es leider nicht. Das ist eins der Handicaps. Und jetzt bei dem neuen 5G-Projekt ist es so, man nimmt einen SpeedPort Smart 4. Das ist der neueste Router der Telekom. Den gibt es in zwei Versionen. Als Smart 4 Anton und als Smart 4 Bertha. Der eine kommt von der Firma Arcadian und der andere kommt von der Firma Sagemcom, die aber von der Bedienung her und vom Benutzerinterface 100% identisch sind, nur die Softwareversionen weichen ab, aber das ist halt mehr sowas für Insider. Und dieser SpeedPort Smart 4 hat auf der Rückseite eine blaue Buchse, WAN genannt. Da kommt ein Flachbandkabel rein. Das führt zu einem Power-over-Ethernet-Splitter, der Strom auf die Ethernet-Leitung bringt und dann geht ein 15 Meter langes Flachbandkabel durchs Fenster nach draußen und da hängt dann die Antenne am Fenster, am Balkon oder auf der Dachschräge oder wo es halt immer passt. Und in diesem Außenempfänger ist eine SIM-Karte drin, Format Micro, die dann den Mobilfunkteil sozusagen organisiert. Und im Router werden dann die Mobilfunksignale bzw. das Mobilfunkinternet und das Festnetzinternet zusammengeleimt und organisiert.
Gefällt mir nicht. Ich verstehe nicht, warum die das nicht so machen, dass sie praktisch die Antennen nur außen befestigen und den Empfänger entweder direkt in den Speedport 4 einbauen oder halt eben als Beistellgerät für innen. Ich weiß nicht, wie, also gerade wenn man jetzt bedenkt, das soll ja nicht nur 3 Wochen laufen, sondern dauerhaft. Ich weiß nicht, wie stabil sowas funktioniert, dass es dann auch wirklich zuverlässig bei Wind und Wetter, bei Eis und Schnee und im Sommer unter Umständen ja bei 40 Grad zuverlässig funktioniert, kein Wasser eindringt und so weiter.
Muss man erklären. Die Hochfrequenz des Mobilfunks findet ja bei 5G statt auf 1800 oder 2100 MHz oder auf 7800 MHz. Und je länger das Antennenkabel wird, desto größer ist die Dämpfung und ist der ganze Effekt beim Teufel. Also muss man direkt an der Antenne das Signal sofort umwandeln und die digitale Information haben. Und das Empfängerchen kann ich jetzt zwar hier in dem Podcast nicht zeigen, aber das sieht aus wie eine Zigarrenkiste und das ist rundrum dicht. Und dort, wo das Kabel reingeführt wird, ist eine ziemlich raffinierte Kabelabdichtung, die beim Zuschrauben sich sozusagen nochmal extra abdichtet. Also ich würde sagen, da kann schon viel passieren und vielleicht bei 100 Grad Außentemperatur könnte der Kunststoff vielleicht immer irgendwie etwas die Form verändern. Aber bei den normalen Haushaltstemperaturen, denke ich mal, sollte das Ding langfristig halten.
Okay. Seit wann hast du jetzt den 5G-Hybrid? Hast du den als Alternative zusätzlich zum 4G? Oder ist der Anschluss quasi umgeschaltet worden?
Es war ursprünglich die Idee gewesen, das alternativ zu machen. Allerdings habe ich fertiggebracht, während des Tests den Speedport Smart 4 zum Absturz zu bringen. Weil ich habe hier Mesh Repeater im Haus von der Telekom, dieses Speed Home Wi-Fi WLANs. Mhm. Und habe da 4 Stück im Haus verteilt. Und wenn man dann den 5G-Empfänger zugeschaltet hat, hat dann irgendwann der Router die Hufe geschmissen und ist wirklich gnadenlos abgestürzt. Und dann haben wir festgestellt, dass mit 3 Mesh Repeatern es noch funktioniert und beim 4. wird es komisch. Aber inzwischen haben die Mesh Repeater neue Software und auch der Smart 4 neue Software. Jetzt geht es um die Tiere wieder und stürzt nicht mehr ab.
Okay. Weißt du das? Ist es offiziell vorgesehen, dass Bestandskunden von dem LTE zum 5G-Produkt umsteigen können? Hardware-mäßig ist es ja ziemlicher Umbau. Man braucht zum einen einen anderen Empfänger und zum anderen ja auch einen anderen Router.
In der Regel wird man den Speedport Smart Pro oder den alten Speedport Hybrid von Huawei gemietet haben und dann ist es ein Anruf bei der Hotline zu sagen, so kommt Leute, ich will tauschen, schickt mir die neuen Sachen und wenn die neuen Sachen da sind, baut man die auf, packt die alten ein, Rücksendeschein liegt bei und dann ist das Thema erledigt.
Okay.
Das Installieren ist natürlich nicht ganz trivial, das ist klar. Anschluss des Routers, das geht einfach reinstecken und warten, der findet alles selbst. Wenn man jetzt aber noch die Mesh-Repeater dazu baut, da muss man ein paar Knöpfe drücken und das beobachten, bis sich das eingepegelt hat. Das kann eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde dauern und dann sollte es laufen. Und wenn man noch Smart Home zu Hause hat mit Heizungsreglern oder Türkontakten und was auch immer, das ist dann schon ein bisschen TÜV-Gramm. Und es gibt auch ein Konto bei der Telekom, bei KiwiCon, da ist das alles hinterlegt und wenn man da die Daten alle aufgehoben hat und die Freischaltcodes, dann kriegt man das auch hin und wenn man es nicht hinkriegt, gibt es eine sehr gute Smart Home Hotline, die wirklich Ahnung hat und da macht es richtig Spaß mit denen zu telefonieren, weil die dann immer einen Tipp auf Lager haben und auch die Verfahrenssituation wieder zum Laufen bekommen.
Was ich problematisch finde, wenn der Kunde das selbst installiert.
Muss er ja nicht, er kann ja ein Telekom-Techniker
ja, haben. Aber Standard ist Kunde installiert selbst. Wir wissen ja. Natürlich, wo die nächste Basisstation steht. Überhaupt kein Thema. Da muss man sich halt das entsprechende Fenster, Balkon, wie auch immer suchen, was da im Endeffekt hinzeigt. Aber es bringt ja nichts, wenn ich jetzt, sagen wir mal, schönes, schnelles 5G auf 3600 MHz theoretisch habe und baue dann als Kunde, weil ich es nicht weiß, die ganze Mimik auf der falschen Hausseite auf, sodass der nicht oder nur ganz schwach ankommt. Da wäre wahrscheinlich wirklich besser, man greift auf den Telekom-Techniker zurück.
Oder man geht auf www.telekom.de, sucht nach Netzausbau und da gibt es nämlich eine Landkarte und da kann man auch seinen Standort ermitteln und kann dann auch so eine Art Kompass einstellen, wo die nächste Station steht, die man empfangen kann. Festzustellen ist aber auch, selbst wenn man die Station nicht sieht, bei mir ist es der Fall, vor dem Fenster steht ein Haus und hinter dem Haus ist dann so in 3-4 Kilometer Luftlinie der Sender. Es geht trotzdem. Statt 300 Mbit, die da möglich sind, habe ich jetzt halt 200 Mbit, aber damit kann ich auch leben.
Ja, aber da reden wir ja von 5G in niedrigen Frequenzbereichen. Wenn du jetzt mal an Städte denkst, wo dann 3,6 eine Rolle spielt, 3600 MHz, wo es dann...
In Städten gehe ich ja mal davon aus, dass es einen schnellen Internetanschluss über Kabel oder über Kupferleitung oder über Glasfaser gibt. Diese Speed-Hybrid-LTE-Lösung ist eigentlich für die Regionen gedacht, wo auch immer, warum die Telekom kein Festnetz bieten kann, siehe Vectoring mit der Konkurrenz. Mittelfristig wird sowieso Glasfaser in jedes Haus kommen, wobei mittelfristig ja 2030 angepeilt ist, vielleicht auch 2035. Aber bis dahin hat man eine Möglichkeit, den Leuten, die jetzt schon schnelles Internet brauchen, irgendeine Lösung zu schaffen.
Wobei das durchaus natürlich auch in Gegenden mit DSL oder mit akzeptablen DSL-Bandbreiten interessant sein kann. Was weiß ich, vierköpfige Familie kriegt normalerweise nur, sagen wir mal, VDSL 50, aber da surft der Sohn, die Tochter macht einen Download, der Vater will vielleicht Fußball noch streamen und die Mutter, keine Ahnung, streamt noch eine Serie in einem anderen Raum. Da wird's ja unter Umständen eng. Für solche Einsatzzwecke ist natürlich so ein schnellerer Anschluss auch auf jeden Fall interessant.
Dabei gibt es eine Besonderheit zu beachten, wenn man Kunde von Magenta TV ist, dem Fernsehangebot der Telekom, und benutzt die alten Receiver. Die arbeiten über eine VPN der Telekom und können nur im Festnetzfrequenzbereich arbeiten. Das heißt, da ist 16.000 die Grenze. Das ist gar kein Problem. Fernsehgucken kann man. Ein zweites Programm kann man aufnehmen, wenn man auf SD zurückschaltet. Wenn man das nicht tut, dann gibt es dann Konflikte, die man lösen muss. Wenn man das Over-the-Top-Angebot von Magenta TV nimmt, dann kann man auch natürlich den Mobilfunkanteil dafür benutzen.
Wie muss ich mir denn das vorstellen bezüglich Pingzeiten und so weiter? Ich meine, da gibt es ja im Prinzip Unterschiede zwischen Festnetz und Mobilfunk. Wie ist es bei so einem Hybridanschluss?
Sozusagen der Mittelwert. Mittelwert aus Festnetz und Mobilfunk, so 20, 30, 40 Millisekunden Ping ist da schon, aber für den Normalsterblichen ist es kein Thema. Ich bin jetzt kein Gamer, wo es also auf die tausendstel Millisekunde ankommt, da kann ich nichts zu sagen, aber für den normalen Hausgebrauch tut es das bestens.
Wie stabil läuft das Produkt?
Kann ich eigentlich auch nicht meckern. Also ich habe das installiert und dann hat der Router festgestellt, dass das 5G-Empfängerchen dran ist und hat dann gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Und dann muss man den Router neu starten, das steht auch in der Beschreibung. Und dann waren die miteinander glücklich und es funktioniert. Und es gab jetzt vor ein paar Tagen gab es ein Software-Update, das ich dann manuell anstoße. Das wurde mir per E-Mail mitgeteilt, das habe ich dann manuell angestoßen und dann lief es auch wieder weiter.
Was muss man denn ausgeben für die ganze Geschichte?
Also, wir haben das ja zusammengestellt. Jetzt muss ich mal scharf nachdenken. Man braucht
am günstigsten ist es, wenn man mal Agenda zu Hause XS oder S hat.
Richtig, genau. Dann kostet die 5G-Option nichts extra. Und dann kann man dazu den Smart 4 für 4,95 mieten. Und wenn man den Smart 4 schon hat, dann kann man für, glaube ich, 15 Euro um den Dreh, müsste man nochmal nachgucken.
Ich glaube, beide zusammen sind 12,95 im Monat.
Genau, wenn man beide zusammen mietet, sind 12,95. Und das muss man halt schon investieren. Ich würde aber auf jeden Fall die Miete nehmen und nicht kaufen. Denn wenn der Empfänger wirklich kaputt ginge, hat man bei der Miete die Möglichkeit anzurufen und dann kommt 2-3 Tage später ein Ersatzgerät. Während wenn man das Ding kauft, dann steht man ziemlich im Regen.
Ja, zumindest mal was den 5G-Part angeht. Ich meine, den Router, den kann man theoretisch natürlich auch kaufen, wenn man sich die laufenden Kosten sparen will. Der ist ja auch nicht so teuer. Ich meine, der 5G-Empfänger, ich glaube 359 Euro oder so, der ist ja auch, das ist ja richtig eine Hausnummer, muss ich sagen. Und
da ist ja, auch, das ist ein sehr stabil, sehr robust gebautes Ding. Da ist auch jede Menge Befestigungsmaterial dabei vom Allerfeinsten. Da haben sich also Leute wirklich Mühe gemacht und Gedanken gemacht. Das ist also nicht so hingebasteltes Zeug irgendwo aus der Plunderkiste, sondern das ist gezielt entwickelt worden.
Die Frage ist ja, das Kabel zwischen dem Empfänger außen und dem Router. Ist das irgendwas Standardisiertes oder hat die Telekom da was Eigenmächtiges gestrickt?
Das ist ein sehr robustes, aussehendes und wohl robust funktionierendes Flachbandkabel, das man auch durch die Dichtung eines Fensters oder einer Balkontür durchbekommt. Man muss also kein Loch bohren, wo ja die Vermieter einen Herzschlag kriegen. Das wollen wir ja nicht, aber das kann man einfach durch die Fenster durchlegen. Das geht problemlos und die Fenster sind auch wieder zu.
Das ist die Frage, wie lange das eben stabil läuft. Fenster auf, Fenster zu, Fenster auf, Fenster zu.
Das könnte natürlich irgendwann mit dem Kabel natürlich schon gar ausmachen, wäre aber auch nicht schlimm, das Kabel kann man tauschen.
Ja, die Frage ist, das ist ja eigentlich die ursprüngliche Frage. Ist das irgendein Standard-Netzwerkkabel?
Das halt, ja, das ist ein robustes Netzwerkkabel.
Also praktisch ein ganz normales, standardmäßiges, nur eben flach, so dass Fensterdurchführung funktioniert.
Genau.
Und
genau.
Jetzt nicht irgendeine Speziallösung, weil das Außengerät ja auch mit Strom versorgt werden muss und nicht genau. nur Netzwerkbereich.
Genau. Vielleicht noch eine Besonderheit: An dem Außenempfänger sind drei Leuchtdioden dran, die den Status anzeigen. Die löschen allerdings nach einer gewissen Zeit. Da wird man sagen, ja und weiter. Das hat wahrscheinlich den Sinn, dass es da draußen nicht blinkt, weil vielleicht irgendwelche aufgeregten Nachbarn so denken, das ist irgendwie eine Weltraumstation oder sonst irgendwas. Man kann aber im Menü des Routers auch einstellen, dass die Leuchtdioden anbleiben sollen, wenn man das möchte.
Was zeigen die denn genau an?
Die zeigen an, ob Strom da ist, die zeigen an, ob LTE-Empfang da ist und die zeigen an, ob 5G-Empfang da ist.
Ah, das 5G-Gerät kann also zusätzlich auch LTE?
Ja, logisch.
Und, wahrscheinlich sowieso 5G Non-Standalone, sprich braucht wahrscheinlich sogar LTE.
Genau.
Weil ja 5G-Standalone bei der Telekom nach wie vor nur für Firmenkunden verfügbar ist.
Richtig, genau. Und bis 5G voll ausgebaut funktioniert, dauert es noch ein bisschen. Stichwort 5G Carrier Aggregation. Das wird das Gerät, würde ich mal stark vermuten, noch nicht können. Aber da gibt es vielleicht dann ein Software-Update bis dahin oder sogar ein Hardware-Update in 2-3 Jahren. Und insofern ist das nicht so dramatisch.
Ja, und das ist natürlich tatsächlich der Vorteil des Mietmodells. Wenn ich jetzt für 300-400 Euro so einen Empfänger kaufe, dann ist er in 2-4 Jahren spätestens Schrott, auf gut Deutsch gesagt. Weil bis dahin wahrscheinlich 5G Standalone auch für Privatkunden in allen Netzen verfügbar ist. Momentan ja nur bei Vodafone in Deutschland. Und eben, wie du schon sagst, auch Carrier Aggregation möglich ist, sprich Kanalbündelung. Kennen wir schon von LTE im Prinzip. Was ja dann bedeutet, viel höhere Bandbreiten. Ob man die jetzt wirklich braucht, ist eine Sache. Aber je nachdem, wie intensiv der Internetzugang übers Mobilfunknetz am jeweiligen Ort genutzt wird, ist es natürlich auch die Frage, habe ich überhaupt vernünftige Performance, habe ich einen Mehrwert? Ich habe zum Beispiel bei den Berichten, die wir schon hatten zu 5G-Hybrid, gab es auch schon bei uns im Forum Kommentare, wo manche sagen, naja, ich hatte das für LTE und dann habe ich gerade mal 30 Mbit über LTE runterbekommen. Klar, je nachdem, wie das Netz ausgelastet ist, macht es eben gar nicht so viel aus. Ist vielleicht auch ein Tipp, wenn man sich dafür interessiert, vielleicht vorher mal mit einem Telekom-Vertrag oder gegebenenfalls auch Prepaid-Karte mal ausprobieren, wie schnell ist denn das jetzt am Aufenthaltsort? Weil wenn ich lese, dass manche Leute sagen, so viel hat es gar nicht gebracht, habe ich so meine Zweifel, dass es wirklich funktioniert, was die Telekom zumindest anfangs beim LTE-Hybrid gemacht wird, hat, dass er nämlich nur dort im Prinzip diese Anschlüsse vermarktet hat, wo auch wirklich die Kapazität entsprechend da war.
Richtig, das habe ich bei mir im Ort auch erfahren. Leute, die nach mir den Anschluss haben wollten, bekamen gesagt, sorry, ist bereits dicht. Die scheinen also schon die Kapazitäten im Auge zu behalten, ist auch gut so. Aus Norddeutschland liest man nämlich zum Beispiel, dass dort teilweise Orte völlig überlastet sind, weil halt jeder denkt, er könnte jetzt mobil ins Internet gehen. Und Festnetz braucht man ja nicht mehr. Das ist ein Irrtum, der sich ja dann in der Pandemie gezeigt hat, wo die Leute plötzlich entdeckt haben, oh, Festnetz ist vielleicht doch nicht so schlecht.
Ja, und das ist natürlich auch so, was man auch berücksichtigen muss. Ob es heute noch so ist, weiß ich nicht, aber zumindest als die Hochzeit der Vermarktung der LTE-Hybrid-Anschlüsse war, galt ja auch, dass die echten Mobilfunkkunden im Netz vorrangig behandelt werden. Das heißt, die Hybridkunden bekommen im Prinzip nur die Restkapazität, die halt eben im Bereich der jeweiligen Basisstation gerade verfügbar ist. Sprich, wenn die Mobilfunkkunden die Bandbreite brauchen, ist der Hybridkunde erstmal nachrangig dann. Und das kann natürlich auch dazu führen, was der eine, im Forum, jetzt schrieb der eine Leser, dass er jetzt, sagen wir mal, nur zweistellige Megabit pro Sekunde Bandbreiten über den LTE-Part.
Das hatte. Ist klar. Das muss man sich anschauen. Was ist in der Umgebung los? Wie viele Leute sind schon bereits mit neuestem Equipment ausgerüstet? Und was tun die so? Mit zunehmendem Homeoffice und so weiter wird natürlich die Mobilfunkbelastung schon steigen. Und die Telekom muss dann natürlich da schon nachrüsten. Aber ich gehe auch davon aus, dass die Orte sukzessiv alle mit VDSL oder mit Glasfaser ausgestattet werden und dass sich das Thema dann in 4, 5, 6, 8 Jahren entspannt.
Ist davon auszugehen, wobei natürlich bei Glasfaser, ohne jetzt das nächste Thema aufmachen zu wollen, bei Glasfaser hat man dann wieder das Thema, nicht jeder Netzbetreiber ist überall verfügbar und auch einen Telekom-Anschluss gibt's nicht mehr überall. Und wer dann aus welchen Gründen auch immer nicht wechseln will, der hat ja dann auch unter Umständen ein Problem.
Das ist ein Riesenproblem in der Tat. Das merkt man hier jetzt auch im Odenwald. Die Firma Integer macht zwar schönen Strom, aber mit Telefon hat sie so ihre Probleme. Und ein paar Häuser weiter wohnt jemand, der momentan eine gestörte Leitung hat. Gleiche Problem wie bei mir. Da ist wahrscheinlich das Erdkabel einfach vergammelt. Und jetzt verhandelt Integer mit der Telekom, wann die da die Straße aufgraben und das Kabel tauschen.
Und das sorgt natürlich für Verzögerungen und für Missverständnisse und für Frust. Deswegen mein persönlicher Rat, immer gucken, wer was liefert und möglichst beim Original bestellen.
Das ist sicherlich richtig. Henning, ich würde sagen, belassen wir es da für heute. Du beobachtest weiterhin, was der 5G-Hybridanschluss so kann. Und wir werden sicherlich demnächst auch nochmal einen Testbericht auf teltarif.de veröffentlichen.
Vielleicht zum Abschluss noch eine lustige Anekdote. Ich hatte neulich mal die Festnetzleitung bewusst rausgezogen und wollte dann telefonieren. Dann hat mir eine Stimme erklärt, dass da momentan eine Störung vorläge. Und ich soll es noch ein paar Minuten nochmal probieren. Diese Stimme muss wohl aus dem Ruder gekommen sein. Und nach 5 Minuten habe ich es dann nochmal probiert. Und dann lief es sofort wieder. Und inzwischen gab es aber ein Update. Und in den Beschreibungen zum Update steht drin, dass wohl diese Fehlerbehandlung verbessert wurde. Man sieht also, die arbeiten an dem Produkt.
Das heißt, bei dem 5 Minuten später Versuch hattest du immer noch das Festnetz aus und es ging rein über mobil.
Genau.
Ja, das ist ja eigentlich nicht schlecht. Weil das ist ja auch das, was die Telekom, dass es auch für Telefonie im Prinzip als Backup herhalten kann im Endeffekt.
Und dann habe ich die Leitung da reingesteckt und nach ungefähr 5 Minuten zeigt dann die Statusmeldung des Routers an, ich habe das Festnetz wieder.
Klingt gut. Gut, dann würde ich sagen, Henning, ich danke dir für heute.
Bitte sehr.
Und wir hören uns demnächst wieder.
Machen wir.
Bis demnächst. Mach's gut.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten, vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.